Sie hören den Kurier.
Mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League haben die Frauen des SKN St. Pölten Mitte Dezember Vereinsgeschichte geschrieben. Seit Sommer ist dort mit Maria Wolf eine neue Trainerin aktiv. Kurier Sportredakteur Alexander Strecher hat mit der 39-Jährigen gesprochen. Über die nationalen und internationalen Erfolge mit St. Pölten, die Einschränkungen in der Corona-Krise und die Ziele für 2021. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 46. Episode der Nachspielzeit.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, der ersten im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Langsam aber doch geht es ja auch mit dem Fußball wieder los. Die ersten Bundesliga-Teams starten bereits wieder in die Vorbereitung. Am 17. Jänner geht es dann ja mit dem Nachtragsspiel zwischen dem WRC und Sturm Graz weiter. Die Grazer haben da ja die Chance auf die Tabellenführung. Während die Männer also in ein paar Tagen schon wieder loslegen, haben die Frauen noch eine deutlich längere Wartezeit vor sich. Die Bundesliga startet planmäßig erst Anfang März in die Rückrunde. Auf Meisterkurs ist dabei wenig überraschend der SKN St. Pölten. Mit 9 Siegen aus 9 Spielen und 47 erzielten Treffern steuern die Niederösterreicherinnen auf den 4. Meistertitel der Vereinsgeschichte zu. Trainiert wird das Team seit letzten Sommer von Maria Wolf, die zuvor beim ÖFB arbeitete, und Liese Brancao. Die beiden Trainerinnen jubelten ja zuletzt auch mit ihrem Team über die Sensation in der Champions League. Erstmals zog der Verein ins Achtelfinale ein. Mein Kollege Alexander Strecher hat Anfang dieser Woche mit Maria Wolf gesprochen. Über die sensationellen Auftritte in der Champions League, den Frauenfußball in der Corona-Krise und die weiteren Ziele mit St. Pölten. Und damit viel Vergnügen.
Bevor wir ins Jahr 2021 blicken mit all den Zielen, Herausforderungen und Erwartungen, schauen wir noch einmal zurück. Jahr 2020, natürlich mit allen negativen Begleiterscheinungen durch Corona, aber was die St. Pöltenerinnen betrifft, doch mit sehr viel positiven Ereignissen und Ergebnissen. Was überwiegt in der Bilanz?
Ja, auf alle Fälle das Positive. Es war zwar am Anfang sehr schwierig mit dieser Pandemie, wir haben aber, oder sagen wir so, der ÖFB hat sich da Gott sei Dank was überlegt. Wir sind immer getestet worden, wir haben Strategie entwickelt, damit wir schauen, dass wir da so gut wie möglich rauskommen. Und ja, deswegen war das auch möglich, die Meisterschaft durchzuziehen und auch die Champions League.
Wie schwierig war das für Sie als Trainerin, mit dieser neuen Situation umzugehen? Wie hat sich das Trainerdasein mit Corona verändert?
Ja, ganz wenig. Ich bin ja Lehrerin, da hat sich einiges mehr verändert, was das Training betrifft. Oder die Meisterschaft natürlich war das so, dass wir dann gesagt haben, die Mädels sollen zum Beispiel sich daheim umziehen, um in Trainingsgewand kommen. Sie sind dann mit Maske zum Trainingsplatz gekommen. Wir haben natürlich geschaut, dass dementsprechend Abstand gehalten wird. Aber sonst, was den Trainingsbetrieb selber betrifft, am Platz hat sich nicht viel geändert.
Und als Lehrerin, welche Veränderungen hat es in der Schule da gegeben?
Ja, sehr viele. Immer wieder neue Veränderungen. Ich bin ja Sportlehrerin. Und für mich viele Dinge, die eigentlich nicht so nachvollziehbar sind, vor allem, weil wir wissen, dass Sport und Bewegung eigentlich gut ist für die Kinder. Ja, mit den Masken in der Klasse sitzen, von dem halte ich auch nicht viel. Ich kann eigentlich nicht sehr viel machen, außer dass ich mit ihnen spazieren gehe, aber das ist wenigstens irgendwas, dass sie in die frische Luft kommen. Ich merke es auch selber von der Maske her. Ich habe zum Beispiel permanent Augenentzündung, weil durch die Luft, die immer nach oben dringt, das ist alles, sind alles Sachen, die nicht optimal sind. Und was das betrifft, glaube ich, gibt es.
Also in einer Sportschule nicht Sport machen zu dürfen, ist wahrscheinlich eine große Challenge, oder?
Das ist eine sehr große Challenge, ja. Weil die Vorgaben einfach nicht umzusetzen sind in Wahrheit, ja.
Kommen wir zum Positiven, zum Sportlichen mit St. Pölten. Im Prinzip haben Sie alle Erwartungen erfüllt im Jahr 2020, vor allem mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League, oder sind die Erwartungen sogar übertroffen worden?
Ja, man kann schon sagen, dass sie übertroffen worden sind. Für uns, wir wollten auf alle Fälle den Herbstmeistertitel, das ist ganz klar. Wir wollten die Quali überstehen. Es war am Anfang Wir haben nicht einmal gewusst, wann Champions League gespielt wird. Es war sogar die Rede, dass im Jänner erst gespielt wird. Ja, wie gesagt, die Quali wollten wir überstehen, in der Hauptrunde wollten wir kommen und jetzt sind wir sogar im Achtelfinale.
Wie war das so gegen Zürich, dieses K.O.-Spiel? Eine neue, ganz neue Erfahrung, K.O.-System und dann ist es wirklich um etwas gegangen. Sie haben gesagt, beim Rückspiel war schon eine Nervosität zu spüren. Wie war diese Erfahrung?
Ja, für mich ist das ja überhaupt eine neue Erfahrung, weil ich war vor 1,5 Jahren noch in der Gebietsliga. Dann war ich auf einmal ziemlich schnell im Nationalteam bei den Damen. Jetzt da in St. Pölten ist ein ganz anderes Arbeiten. Vielleicht war es sogar ein Vorteil, dass ich nicht gewusst habe, wie das normal ist. Ja, wir das Trainerteam, wir sind ja zwei Trainerinnen, die Libran K. und ich, also auf Augenhöhe, wir machen das gemeinsam, weil wir einfach professionell arbeiten wollen. Ich aber einen Job annehmen, also nebenbei, Sport habe ich nebenbei, aber den Job als Lehrerin. Und da ist es für mich einfach nicht möglich, 6, 7 Mal am Platz zu stehen. Und deswegen teilen wir uns das auf. Es ist ja so, dass die Lee da schon sehr viel entwickelt hat. Es ist ja nicht so, dass ich gekommen bin und dann sind wir in die Champions League aufgestiegen. Ist ja Blödsinn. Sondern da ist ja harte Arbeit dahinter. Die Lee ist schon 3 Jahre dort. Und das ist eigentlich ihr Verdienst, dass sie jetzt dort stehen, wo wir sind oder wir dort stehen, wo wir sind. Ja, und was das Spiel betrifft, ich habe erst jetzt immer das Spiel angeschaut und dann habe ich erst gesehen, wie die Gesichter ausgesehen haben von den Spielerinnen. Das hat mir gleich leid getan, weil so eine richtige Anspannung da war. Wir haben natürlich versucht, den Druck zu nehmen. Das Ergebnis 2-0 ist auch immer gefährlich. Aber sie haben das dann sehr gut hingekriegt. Am Anfang waren wir halt, die Universität war bemerkbar am Platz, aber sie haben dann gewusst, um was geht und haben das durchgezogen.
Aber sind das genau diese Erfahrungen, die man ja braucht, sowohl als Trainerin als auch Spielerin, dass man sagt, okay, wir kommen da auf ein Niveau, das Neuland ist, aber an das wir uns vielleicht auch gewöhnen können, müssen, sollen, wie auch immer.
Wollen.
Bitte.
Ja, natürlich. Wir wollen uns mit den Besten messen. Das kann man in der Champions League. Und ja, wie gesagt, ich habe daraus gelernt, dass wir vielleicht noch mehr Druck nehmen müssen von den Damen, damit sie sich vielleicht leichter tun oder nicht so gestresst sind während dem Spiel. Das ist eine Erfahrung zum Beispiel. Ja. Aber ja, wo waren wir?
Auf jeden Fall was Neues, was Spannendes.
Genau.
Aber es geht ja noch weiter. Im Februar ist die Auslosung zum Achtelfinale. Was wünscht man sich da? Man weiß noch nicht, ob es eine Setzliste gibt oder nicht. Wie wünscht man sich da ein machbares Los, damit man vielleicht das weiter genießen kann, wenn man die nächste Hürde schafft? Oder wünscht man sich da einen Riesenkracher, wo man dann quasi auf noch höherem Niveau sich messen kann?
Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, jetzt gar nicht so, weil wenn man mal nachsieht, welche Mannschaften da dabei sind.
Das sind nur Kracher.
Ja, eindeutig. Wir haben Lyon, es ist Paris, es ist Barcelona ist dabei, Wolfsburg ist dabei, Bayern ist dabei. Also
klingt aber alles gut. Wen wünschen Sie sich da?
Ich muss
welcher
ganz
Name
sagen,
soll nach St. Pölten kommen?
Jede Mannschaft ist unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass ich habe keinen Wunschgegner, aber wir werden jede Herausforderung annehmen.
Dann kommen wir mal zum nächsten. 2021 gibt es ja nicht nur sportliche Ziele, sondern ja, es gibt ja nach wie vor Corona. Das ist ja durch den Jahreswechsel nicht weg. Wie lange, glauben Sie, werden Sie noch unter diesen Umständen arbeiten müssen? Oder wann wird es irgendwann einmal wieder ein vernünftigeres Arbeiten geben?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, dass das im Sommer vorbei ist, hoffe ich. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, arbeiten zu dürfen. Ja, dass wir den Trainingsbetrieb aufrechterhalten dürfen und mit dem bin ich schon sehr zufrieden.
Jetzt die kurzfristigen Ziele sind klar, in der Champions League noch einmal gute Figur abgeben, würde ich sagen, und Meistertitel wahrscheinlich auch. Das ist das ein Pflichtprogramm oder wäre das zu anmaßend?
Nein, es ist ganz klar, dass St. Pölten, also dass wir den Meistertitel haben wollen. Das Ziel war von Anfang an vorgegeben. Und was uns aber auch wichtig ist, was etwas zu kurz kommt oft, ist auch die Future League. Also wir haben ja junge Talente, 14 bis 18 Jahre, die wir genauso fördern wollen und entwickeln wollen. Und das ist eigentlich ein langfristiges Ziel auch von uns.
Diese Akademie oder das Leistungszentrum, ist das Schlüssel zum Erfolg von St. Pölten, weil das ja wirklich jetzt schon seit einigen Jahren gut läuft und man dadurch den eigenen Nachwuchs fördern kann?
Ja, das ist das, was die meisten nicht wissen. Wir haben mit der Akademie eigentlich nichts zu tun. Okay. Also das sind zwei verschiedene Organisationen. Die Akademie gehört rein dem ÖFB und wir haben im Nachwuchs eben, sind da in der Future League tätig.
Aber durch die Nähe gibt es da nicht eine besondere Zusammenarbeit, ganz einfach, dass man zugreifen kann auf gute Talente oder muss man sich da auch hinten anstellen?
Da habe ich zu wenig Einblick, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben jetzt momentan keine Spielerin von der Akademie, also schon Abgängerinnen. Mit einer Jenny Klein oder die Adi Hamidovic sind von Deutschland zurückgekommen. Natürlich profitieren wir dann davon, klar.
Aber trotzdem ist St. Pölten irgendwie, Frauenfußball gilt es als Zentrum. Es gibt auch immer wieder Sichtungen, wo 50 bis 100 junge Mädels vorspielen. Das ist doch an und für sich ganz gut, wenn man dort ein Zentrum hat, ganz einfach, und sich auch vor Ort ein Bild machen kann, welche Talente da vielleicht herumlaufen.
Natürlich, und das ist auch notwendig. Also wenn man im Frauenfußball in Österreich weiterkommen will, dann sind einfach solche Zentren wichtig, weil sonst wird da nichts weitergehen.
Zu Ihnen persönlich, Sie waren ja nicht nur jetzt Trainerin, sondern früher auch Spielerin. Wie sind Sie zum Fußball gekommen? War das so klassisch über die Brüder?
Ja. Also zum einen muss ich sagen, dass mein Vater Fußballtrainer ist oder war und auch Jugendleiter, damals beim UFC Obritz im schönen Weinviertel. Selber begonnen habe ich erst mit 14, weil früher war ja das nicht so, dass da ein Damenteam gegeben hat. Irgendwann habe ich dann beim ATSV Hollabrunn gespielt, sehr lange sogar. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir da von der Landesliga auch in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und später dann war ich in Stetteldorf, weil eigentlich habe ich schon aufgehört, aber ich habe mir gedacht, ich muss, weil ich eben die A-Lizenz machen wollte, ich muss fit bleiben. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, eine coole Truppe.
Sie haben dann bei Obritz auch als Trainerin eine Männermannschaft trainiert. Wie war diese Erfahrung?
Ja, ich bin ja da irgendwie hineingerutscht, quasi.
Wie ist das passiert?
Ja, ich war Co-Trainerin. Die Mannschaft ist von der ersten Klasse in die Gebietsliga aufgestiegen. Das war eigentlich von der zweiten Klasse, erste Klasse, dann Gebietsliga, ziemlich schnell eigentlich. Und dann, ich glaube, 7 oder 8 Spiele haben sie verloren. Dann gibt es natürlich wie immer diese Trainerfrage oder Schuldzuweisungen oder was auch immer. Und ich war dann, weil sie keinen Trainer gefunden hat derweil, war ich halt die beste Lösung offensichtlich. Das hat dann sehr gut funktioniert auch, weil wir haben dann im ersten Spiel gleich einen Punkt geholt. Und sie haben sich dann gedacht, ja, dann machen wir mit mir weiter, weil das alles sehr gut funktioniert hat. Und am Ende haben wir sogar, ich glaube, 35 Punkte gemacht und sind dann auch in der Gebietsliga geblieben.
Also ein erfolgreicher Einstand, kann man sagen. Wenn man jetzt so vergleicht, eine Männermannschaft zu trainieren und eine Frauenmannschaft zu trainieren, wo sind im Prinzip die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede die größten? Kann man das irgendwie sagen?
Ja, grundsätzlich, es wird ja viel oder diskutiert mit mehreren drüber, sollte man das auf keinen Fall vergleichen.
Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Ja. Darf man überhaupt vergleichen?
Nein, sollte man nicht vergleichen, es ist klar und offensichtlich, dass Männerfußball viel dynamischer ist. Es ist aber so, dass der Frauenfußball sich wirklich weiterentwickelt hat, sowohl im technischen als auch im taktischen Bereich. Wo vielleicht noch Aufholbedarf ist, ist auch im athletischen Bereich. Da denke ich aber, ist auch bei den Männern kein Fehler, weil wenn man schaut, was jetzt die Damen betrifft, deswegen sollten sie die Trainerinnen oder Trainer fortbilden. Sie haben einfach gewisse, zum Beispiel durch die Beckenstellung, die haben ein viel breiteres Becken, dadurch ist die Gefahr, dass sie X-Beine haben, sehr groß, dadurch, also
Kreuzbandrisse,
ja. Sprunggelenk, die Bänderrisse, es ist als Bindegewebe viel
Also ganz einfach die Anatomie.
Die Anatomie, ja. Physiologie, Anatomie ist eine ganz eine andere und da muss einfach viel besser gearbeitet werden, weil ich finde, das übersieht man immer. Wir haben einfach eine Verantwortung als Trainerinnen und Trainer und da muss man schauen, dass man die Damen und die Herren ordentlich fit hält.
Das ist das eine, aber das andere als Trainerin, wenn man in der Kabine ist, muss man da die Ansprache anders halten? Muss man mit Männern anders reden als mit Frauen oder geht das gleich?
Ja, ich glaube schon, dass man anders reden
muss. Inwiefern? Das würde mich jetzt interessieren.
Naja, bei den Herren da muss man schon oft eindringlicher reden oder manchmal lauter werden, weil sonst da merken sie es nicht. Nein, aber bei den Damen, die sind da schon etwas empfindlicher, glaube ich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, da ist laut werden nicht so angebracht oder das wollen sie weniger. Bei den Herren, da muss man schon mehr ein bisschen mehr Dampf machen. Aber sonst im Großen und Ganzen, denke ich, gibt es eigentlich nicht viele Unterschiede.
Sind die Frauen vielleicht aufmerksamer beim Zuhören in der Kabine, bei der Kabinenansprache vor dem Spiel?
Ja, ich glaube, das ist bei jedem gleich. Ich war zum Beispiel Spielerin, ich habe mir genau nichts gemerkt. Also da hat man reden können, was man will. Also was man will. Ich glaube, das ist bei alle eigentlich gleich. Also ich habe das immer sehr, sehr ruhig gemacht. Das ist auch sehr gut angekommen. Ich habe auch geschaut, dass sie aufmerksam sind. Also das war mir auch wichtig. Aber ich denke, da gibt es keine Unterschiede.
Was mich noch interessieren würde natürlich, wenn eine Trainerin kommt zu einer Männermannschaft, dann liegt es vielleicht auf der Hand oder auch nicht, dass blöde Sprüche kommen. Haben Sie sowas erfahren? Und wenn ja, in welcher Form und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, eigentlich, also wirklich dumme Sprüche oder böse Sprüche habe ich nicht erlebt. Weiß nicht, wenn so ein paar ältere Herren gesagt haben, also eine Trainerin hätte ich auch gern gehabt. Ja. Nehme ich als Kompliment.
So ist es, ja. Immer wie man es auffasst.
Ja, genau. Und sonst, die Herren waren immer sehr, sehr respektvoll. Ich habe auch gewisse Werte, die ich gerne in einer Mannschaft auch haben möchte. Aber natürlich lasse ich die Männer auch Männer sein, das ist auch klar. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Ne?
Immer eine Frage des Respektes wahrscheinlich. Genau. Egal, welches Geschlecht man trainiert.
Genau. Quasi, ne?
Sie waren ja auch beim Nationalteam eben Assistentin von Dominik Thalhammer bei den ÖFB-Damen. Das war jetzt eine Verbandsarbeit. Jetzt kennen Sie die Vereinsarbeit. Was haben Sie vom ÖFB, von dieser Verbandsarbeit irgendwie mitnehmen können an Erfahrung?
Ja, Verbandsarbeit. Also, wie gesagt, für mich ist das ziemlich schnell gegangen. Also eben von der Gebietsliga ins Nationalteam und dann mit Dominik Thalhammer auch noch. Man weiß ganz genau, dass der ein sehr, sehr guter Trainer ist, sehr akribisch arbeitet. Das habe ich dann auch erleben dürfen. Also am Anfang habe ich mir gedacht, was macht denn der da bitte? Aber in Wahrheit haben wir immer dasselbe gedacht oder gemacht, aber da ist es einfach um Begrifflichkeiten gegangen oft. Ja. Was ich defensive Diagonale oder was immer, da muss ich mir zehnmal nachdenken, was ich das eigentlich sein soll. Aber am Ende habe ich extrem profitiert von ihm, weil er eben sehr als Lehrer gesehen hat, also der wollte einfach sein Betreuerteam fördern und erfordern. Und Beispiel, was weiß ich, Maria, schau mal, wie es ausschaut mit unseren Outenwürfen, ja, qualitätsmäßig, aber was die Quantität betrifft. Und dann fängst du halt, denkst du, Outenwürfe, was soll mit den Outenwürfen? Und dann fängst du halt
da, ins Detail, ne?
Genau, dann fängst du halt auch damit zu interessieren oder die zu interessieren dafür und dann erfährst du so Sachen, dass zum Beispiel Liverpool einen eigenen Outenwurf-Trainer hat. Mhm. Was auch Sinn macht in Wahrheit, weil wenn du einen eigenen Outenwurf hast, hast du immer die Kontrolle über das Spiel oder die Kontrolle über den Ball.
Und eine Gefährlichkeit
ist immer,
auch, ne?
Ist immer ein Vorteil, genau. Das ist zum Beispiel ein Ding, oder wenn man sich mit Statistik auch beschäftigt, ich meine, im Spiel gibt es 40 bis 60 Outenwürfe. Oft werden 12 Minuten dafür verbraucht, nur für Outenwürfe, das muss man sich mal vorstellen. Also das kann man ja auch nutzen, das machen ja manche Teams. Und so geht es halt weiter, ne? Und dann beschäftigst du dich damit und dann kommst du einfach Sachen drauf, die du für dich selber dann verwenden kannst.
Der Dominik Thalhammer ist mittlerweile beim LASK-Cheftrainer. Wäre das etwas für Sie zum Beispiel, wenn er anrufen würde und sagt, ich brauche eine Assistentin, dass sie eine Männermannschaft auf diesem Niveau kennenlernen. Wäre das eine Herausforderung, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann in der Zukunft?
Ich zahle ihm noch was dafür, wenn er das macht.
Die Telefonnummer hat er ja, ne?
Ja, hat er. Er hat mir auch angeboten, dass ich mal zu Trainings vorbeikommen darf. Also das Angebot werde ich auf alle Fälle annehmen. Mhm. Und da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Das wäre ziemlich blöd von mir.
Die aktuelle Teamchefin, die Irene Fuhrmann, hat auf die Frage, ob sie einmal eine Männermannschaft trainieren möchte, gesagt, ja, das kann sie sich vorstellen, auf einem gewissen Niveau, eben unter professionellen Umständen und Rahmenbedingungen. Können Sie diesen Anspruch auch nachvollziehen, dass man sagt, wenn man weit oben ist, will man auch weit oben trainieren?
Ja, wenn man das einmal erlebt hat, ist ganz klar, dass man auf dem Level bleiben will. Was mich betrifft, sage ich schon, dass ich diese Zeit überhaupt nicht missen möchte, weil ich sehr viel gelernt habe daraus, sehr viel Erfahrung erlebt habe. Ja, wie einfach das ganze System funktioniert, wie die Vereine arbeiten oder auch nicht arbeiten. Also da erlebt man ja wirklich Dinge, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, ich habe alles durch, ich habe Kinder, ich habe Mädchen, ich hab Buben gehabt, ich habe Männer gehabt, ich habe Frauen gehabt. Das ist ja zum einen alles eine andere Erfahrung, wo man wirklich vor allem was mitnehmen kann. Und was mich betrifft, ich netzwerke sehr gern. Also ich habe richtig tolle Menschen kennengelernt, die mir jetzt noch weiter begleiten. Also das ist sicher kein Nachteil.
Der Austria-Trainer Peter Stöger, der betont immer wieder die Zeit bei der Vienna, beim GAK in der Regionalliga, dass ihm die gut getan hat und wichtig war für seinen Werdegang als Trainer, weil er dort nicht nur Trainer war, sondern praktisch Mädchen für alles. Das heißt, irrsinnig viel Perspektiven mitbekommt, wie ein Verein funktioniert. Wahrscheinlich genau Ihr Ansatz, oder?
Ja, natürlich. Man merkt ja dann, was man eigentlich mehr machen hätte können oder was man braucht oder was auch möglich ist in den unteren Vereinen. Jetzt wird es sowieso interessant werden mit dem Corona. Also ich hoffe, die Spielerinnen und Spieler sind sich ihrer Verantwortung bewusst und bleiben nicht auf der faulen Haut liegen, sondern gehen dann wieder zurück zu ihren Mannschaften und arbeiten dementsprechend. Aber was die Frage betrifft, was war die noch schnell?
Peter Stöger, dass der im Prinzip das immer wieder sagt, diese Geschichten von unten weg, dass man
ja,
den Fußball
klar
kennenlernt.
Ja,
Entschuldigung.
Genau. Für mich, ich habe dann einfach erkannt, was will ich und was will ich nicht. Und für mich jetzt als Trainerin war es einfach dann wichtig, wirklich professionell arbeiten zu können, weil das für mich einfach, ich wollte immer was entwickeln, was Nachhaltiges entwickeln, und das ist halt im professionellen Bereich ehrlich gesagt besser, ja.
Welche langfristigen Ziele, Karriereziele haben Sie als Trainerin? Wo soll der Weg dann hingehen? Er wird wahrscheinlich jetzt noch länger in St. Pölten sein, aber was können Sie sich vorstellen?
Ich muss ehrlich sein, ich habe darüber überhaupt noch nicht nachgedacht, weil eben alles so schnell gegangen ist. St. Pölten ist ist die beste Adresse in Österreich, was den Frauenfußball betrifft. Da möchte ich jetzt einmal Fuß fassen ordentlich, auch was weiterentwickeln. Wir wissen ganz genau, wo wir noch ansetzen können, wo wir noch besser werden können. Und das ist einmal primär das Ziel, was dann wirklich einmal sein kann. Da muss ich ehrlich gesagt einmal nachdenken.
Über die kurzfristigen Ziele haben wir ja schon gesprochen, ja, mit St. Pölten, aber so mittelfristig, was können Sie sich da vorstellen? Serienmeister, Dauergast in der Champions League, wovon träumt man?
Ja, ich denke eigentlich nicht so weit. Also für mich war jetzt einmal einfach wichtig, dass wir den Herbstmeistertitel holen, dass wir in der Champions League gut abschneiden. Jetzt schauen wir dann weiter, wie es weiterläuft. Den Meistertitel wollen wir auf alle Fälle, und wir werden auch immer den Meistertitel haben wollen, das ist ganz klar.
Allgemeine Frage halt noch so, wenn Sie sich aussuchen könnten, welchen Verein würden Sie gerne trainieren, international? Angenommen, Sie könnten frei wählen.
Also wie gesagt, ich bin einmal, für mich war immer das Ziel, professionell arbeiten zu können. Sehr cool finde ich aber schon die Premier League, muss ich sagen, englischer Fußball taugt mir extrem. So einmal in Liverpool da unten zu stehen und dann die Fans singen zu hören, das war sicher mal sehr spannend, muss ich sagen.
Vielleicht führt der Weg nach Liverpool. Maria Wolf, Danke fürs Kommen, fürs Gespräch. Alles Gute für 2021 und viel Erfolg, sowohl in der Liga als auch in der Champions League.
Vielen Dank.
Das war unsere 46. Episode der Kurier-Nachspielzeit, das Interview mit St. Pölten-Trainerin Maria Wolf. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das unbedingt wissen. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und lasst uns eine Bewertung da. Feedback und Kritik ist natürlich ebenfalls erwünscht und wird gerne gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen hoffentlich guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.